Hey Miri.
Hi Janet, schön
Wie
dich mal
geht's
wieder zu
dir?
hören.
Das ist ein bisschen her, ne? Und viel passiert. Es war ganz schön wild.
Es war wild, es war eine Achterbahn der Gefühle, könnte man sagen.
Ja, kann ich
Ja.
bei meiner Seite auch sagen.
Erzähl.
Okay. Also, bei mir ist was ganz Schlimmes passiert. Ist mein früherer Mitbewohner plötzlich verstorben. Und mit dem habe ich in Berlin gewohnt und bin dann mit Freund und Tochter dahin, weil sie ihn auch kennengelernt hat. Sie ist Teenie und durfte dieses Jahr einmal mit ihrer Freundin als, das war so der erste Städteausflug alleine, nach Berlin fahren und hat bei ihm in der Wohnung gewohnt. Er hat sie da abgeholt und so. Also es war schon richtig, richtig, richtig schlimm. Und gleichzeitig finde ich, sind solche Dinge aber auch immer so schön, weil sie so intensiv sind. Also ich habe meine Freunde von früher, mit denen ich dort gewohnt habe, getroffen. Ich habe mit seinem Bruder später noch in der Wohnung von meinem verstorbenen Freund gesessen und ja, wir haben über ihn gesprochen und dabei sind dann auch solche Dinge. Als er mich das letzte Mal besucht hat, haben wir auch über mein ADS gesprochen und er hat dann auch gesagt, vielleicht habe ich es auch. Und dann saß ich mit seinem Bruder, der in Südamerika wohnt, der ist vor langer Zeit ausgewandert da. Ich habe gefragt, sag mal, er hatte doch dieses Kunstprojekt, diese Papierlampen, wo sind die denn alle hin? Und dann sagte er, ja, das waren ja nur drei. Also ich habe eine und die haben noch eine. Und ich so, ach krass, ich dachte, das wären irgendwie ganz viele gewesen, weil er mir mal Bilder davon geschickt hat. Und dann meinte mein Bruder, ja, das war halt auch so. Das war das eine, und dann ist er da voll drin aufgegangen und ist dann zigmal zum Baumarkt, um die richtigen Sachen zu holen und hat da Tag und Nacht gesessen. Und dann war es das nächste. Da unter dem Speicher haben wir so Drahtseile und so gefunden, weil er so ein neues Kunst, so eine neue Kunstidee hatte. Hello.
Dann war's schon nicht mehr spannend. Dann hat man es ja gemacht.
Genau.
Aber immerhin drei.
Ja.
Oh
Naja,
Mann.
das war halt traurig und schön und ja, tief emotional. Und ich glaube, dass wir grundsätzlich Menschen mit dieser Art des Gehirns tief emotional eigentlich ganz gut können. Und das, ja, ist mir da schon auch nochmal bewusst geworden. Dann ging es aber hier zu Hause direkt mit mehreren Umzügen und großen Entscheidungen weiter. Bin nach 15 Jahren aus meinem Büro ausgezogen. Habe eine Wohnung, die ich noch hatte, an die Untermieterin komplett abgegeben und musste ganz viel noch ausräumen und so. Und das sind eigentlich alles ADS-freundliche Projekte. Du hast Zeitdruck, du hast ein Riesending, das du irgendwie schaffen musst und du siehst es sogar noch, wenn es kippt.
Wenn man es geschafft hat, ja, man sieht sein Tagewerk sozusagen. Ja.
Genau. Und dazwischen habe ich noch ein Auto für jemanden aus meiner Familie gekauft und einen Geschirrspüler. Das war die letzte Woche. Also total irre alles, ja.
Und hast du das Gefühl, dass es gut funktioniert hat, dein Gehirn, oder war es eher ein
Voll
Hinterherrennen?
gut.
Voll
Das ist
gut.
genau das, was man kann, ne? Also das hat ganz viele Boxen getickt, ne? Also so Schatzsuche-Sachen, also wie es war ein Gebrauchtauto. Und ich bin da, weil ich dieses Jahr das schon mal machen musste, ziemlich im Game tatsächlich drin und habe auch voll den Schnapper gefunden für für einen Verwandten von mir. Das ist irgendwie so ein Golf, den ein Opi von Tag 1 hatte und legt hat wie seinen Augapfel. Das macht natürlich Spaß.
Ja.
So. Ja, du siehst was, es hat Zeitdruck, es funktioniert. Zwischendurch war zu wenig, bisschen zu wenig Pause, aber durch dieses von einem Thema in ein komplett anderes Hüpfen, ich glaube, das entspannt mein Gehirn oft.
Ich wollte gerade sagen, bei Pause, da hake ich direkt ein. Weil ich finde, irgendwie, wir sind ja so zyklische Wesen, ne? So dieses Mal hat man so ganz viel auf einmal und dann hat man das Gefühl, so man muss richtig so, ja, man schafft so gerade das, was irgendwie so bare Minimum, ne? Was man irgendwie machen muss. Und ich finde es voll, diese Hochs finde ich halt mega, weil man dann so das Gefühl hat, jetzt läuft's voll und man schafft viel. Und dann, das versuche ich immer noch anzunehmen, kommen halt immer nach dem Hoch kommt immer ein Tief. Und dass das normal ist und dass das okay ist, das finde ich, ist voll schwer, das anzunehmen. Aber das ist eigentlich so, das muss man annehmen lernen, ne, wenn man so ein Gehirn hat wie wir.
Was meinst
Oder
du
wie?
mit einem Tief?
Na halt, dass man, ich finde, es ist immer so ein Wechselspiel aus ganz aktiv Entscheidungen treffen, viel anpacken können, viel, sag ich mal, proaktiv nach vorne schießen. Und dann kommt immer eine Phase, die ein bisschen reaktiver ist, wo man viel so aufsammelt, was liegen geblieben ist oder was, also was in diesem Hoch quasi nicht viel Platz hatte, was aber ja trotzdem irgendwie dazugehören muss. Und dann habe ich, also dann ist es immer wie so ein, ja, so eine reaktive Phase, so würde ich es bezeichnen. Fühlst du das nicht, dass das so ist? Dass immer so Zyklen sind?
Ich überlege gerade, ob ich das so fühle. Also so wie du das beschreibst, Dinge aufsammeln, die irgendwie liegen geblieben sind, kotze ich innerlich schon und denke, ja, also gar keinen Bock drauf. Also ich hatte mit ruhigen Phasen, hatte ich dich erst so verstanden, als ob du halt wirklich eine echte Pause meinst. Und ich habe das in meinem Leben ganz häufig nicht gemacht. Also vor allem in Jahrzehnten, wo ich noch fresher war, bin ich von Adrenalin zu Adrenalin gesprungen und das ist lange sehr gut gegangen.
Ja.
Und bin aber, glaube ich, eine Freundin der Pausen in der letzten Zeit geworden. Also ich habe mir tatsächlich auch in diesen stressigen Zeiten immer wieder, keine Ahnung, ich bin in den Wald spazieren gegangen, ich war alleine bei meinen Pferden, ich habe irgendwie geguckt, dass ich genug schlafe. Das ist natürlich auch, da ich ein großes Kind habe, möglich. Ne? Wenn du kleinere Kinder hast, dann geht das halt nicht und dann geht's an die Substanz. Deshalb, ich muss da nochmal drüber nachdenken, über das Aufsammeln und das Akzeptieren von Aufsammelphasen. Ich glaube, darin bin ich noch nicht so gut.
Ich finde halt diese, also in diesen Hochs, manchmal gelingt es ja, dass man dann gar nicht so viel fallen lässt, weil man so viel Energie hat, aber manchmal eben halt auch nicht. Ne? Manchmal bin ich so in so einem Fokusding dann drin und dann, ja, danach kommt halt irgendwie so eine Phase, wo ich nicht mehr so viel geben kann und sehr viel noch quasi hinterherräumen, was soll ich jetzt mal, mir selbst hinterherräumen, so könnte man es vielleicht formulieren. Und anderen als Mama.
Ich merke solche Phasen sehr, wenn es lange Phasen sind und ich den Eindruck habe, es ist alles wie Kaugummi, ich komme gar nicht irgendwie vorwärts, weil ich nur mit so Altkram beschäftigt bin. Meinst du sowas?
Mhm, ja. Sowas? Ja, ich habe, warst du fertig? Dann erzähl ich kurz, wie es bei mir so. Ja. Ich habe einen neuen Begleiter, nämlich so einen Tinnitus, seit jetzt ein paar Wochen auf dem rechten Ohr. Und der ist ja quasi so eine richtige Achtung, Stoppbremse, weil der ganze Körper oder beziehungsweise vor allem ja der Kopf sagt, boah, hier ist irgendwas, was hier nicht hingehört, pass mal auf, ne?
Also ich weiß, du hast da kurz von erzählt, als du es frisch hattest, da war die Hoffnung noch, dass es schnell weggeht.
Mhm. Ja, er ist noch da.
Und wie war es, glaube ich, beim Osteopathen oder bei der Osteopathin deshalb, ne?
Genau, ja genau, da war ich und die hat mir irgendwie einen Wirbel, die sagte, der oberste Wirbel wäre ganz blockiert gewesen. Und das hat sie wieder gerichtet, aber es hat halt nichts an dem Ton verändert. Und jetzt bin ich versuche natürlich ganz viele Sachen auszuprobieren. Ich bin mir sicher, dass es eine neuronale Sache ist, also dass irgendwie auf jeden Fall nicht nur irgendwie was mit einem Wirbel oder sowas zu tun hat, der nicht richtig sitzt. Und bin trotzdem beim Chiropraktiker gelandet, der immerhin so ein bisschen Ahnung von ADHS hat und auch großes Interesse. Ich hatte das direkt so zum Einstieg gesagt, hier Tinnitus und falls das wichtig ist, ich habe eine ADHS-Diagnose und so. Und er sagte, das wäre total wichtig und hat dann mir auch so Tests gemacht, so Reaktionstests und hat dann mich gebeten, mal zu kommen, ohne dass ich das Medikament nehme, hat dann die Tests nochmal gemacht und so weiter. Das war voll spannend und das macht mir immer noch Mut, weil in dem Moment, da habe ich gestern auch so länger drüber nachgedacht, in dem Moment, wo jemand so dir das Gefühl gibt, dass es noch viele Optionen gibt und dass man halt so dran ist, in dem Moment kannst du eigentlich nicht aufhören dran zu, also ne, zu hoffen, dass es halt sich noch verändert. Und der Ton verändert sich auch tatsächlich. Also jedes Mal, wenn ich da war, ist es entweder lauter oder alles rauscht oder so. Also das, solange es sich verändert und bewegt, ist es eigentlich ein gutes Zeichen, sagt er.
Und hast du deinen Ton oder kannst du den gerade?
Ich bin mir nicht, also ja, ich finde ihn furchtbar. Ich habe die ersten Tage, die erste Woche eigentlich, war ich richtig so runtergezogen, weil ich dachte, oh nein, ich habe schon so viel davon gehört, gelesen. Ich kenne ganz viele, die einen Tinnitus haben. In meiner Familie ist das voll ausgeprägt. Ich dachte, der Kelch geht an mir vorüber. Mhm. Und habe dann auch ja ganz viel recherchiert. Es gibt ja auch so autistisches Burnout und sowas. Man kann in ganz viele Richtungen halt gucken. Fakt ist, dass irgendwie die Nerven, das Nervensystem wahrscheinlich dann massiv überlastet ist, war, wie auch immer. Und ich finde, dass ich damit eigentlich richtig super umgehe, um mich hier mal selbst zu loben. Ja, weil, also, ne, ich habe erst mir die Möglichkeit, also ich habe erst das so, ich bin da erst richtig so in dieses Loch auch reingegangen und habe gesagt, so, scheiße, verdammt nochmal, wieso? Habe dann eben ganz viel runtergefahren, habe mich voll viel auch wirklich hingelegt und versucht irgendwie mich runterzufahren, so nervlich. Hab ganz, ganz viele Grenzen gesetzt. Ich habe richtig tollen Menschen immer wieder abgesagt, auch wenn ich eigentlich richtig Lust drauf hatte. Also habe wirklich so die Außenreize und Anforderungen quasi aufs Minimale, sag ich mal, reduziert, bis auf halt natürlich die Care-Arbeit-Sachen, die ich nicht einfach so outsourcen konnte.
Ja.
Und das hat auf jeden Fall gut getan. Das hat jetzt zwar den Ton nicht irgendwie verschwinden lassen, aber ich glaube, dieses Bewusstsein darüber, dass man oft über die eigenen Grenzen drüber geht, wenn man das auch nochmal so körperlich gespiegelt kriegt, das ist irgendwie auch nochmal so ein anderer Weckruf.
Mhm.
Genau, und jetzt, also er stört mich vor allem natürlich irgendwie, wenn es ganz leise ist, ne, wenn ich irgendwie im Bett liege und eigentlich schlafen will, dann stört der und manchmal höre ich auch so hin, ist er denn noch da? So, wie so ein kleiner Check-in mit mir selber. Und da ist es aber auch total unterschiedlich, ob der mich jetzt stört oder nicht. Das ist eher so ein, er ist noch da, aber stört mich gerade dann in dem Moment vielleicht gar nicht, ne? Das ist dann.
Und wachst du jeden Morgen auf und checkst deinen ungebetenen Freund? Wo ist er? Ist er noch da?
Ich würde nicht sagen, dass ich das jeden Morgen bewusst mache, aber es kommt halt auch darauf an, ne, wie man so aufsteht. Weil manchmal ist es auch ein schnelles Aufstehen, weil die Zeit dann morgens hier knapp ist mit zwei Kindern und so, das alles managen. Mein Mann war jetzt ein paar Nächte nicht da. Dann habe ich gar nicht so die Achtsamkeit, da morgens hinzuhören, was ich aber nicht schlecht finde in dem Moment.
Ja.
Genau. Und dann ist es eher so ein danach nochmal, wenn alle aus dem Haus sind und ich mit dem Hund gehe, dass ich dann irgendwie mal so in mich reinspüre, so wie geht's mir eigentlich gerade, ne? Wie so ein kleines Date mit mir selber.
Und genau. Weißt du irgendwie, wenn du rückwärts denkst, ja, hast versucht so auszuloten, wo habe ich zu wenig auf mich geachtet?
Nee, das kann ich wirklich nicht sagen, weil ich, also das habe ich versucht, ich habe so versucht, so die Schritte so zurückzugehen. Ich weiß, dass ich immer mal wieder so ein kleines Fiepen hatte, was aber immer wieder weggegangen ist. Weißt du, wie so ein, wenn man abends merkt, so boah, ich bin total überlastet, dann, oh, ich habe so ein komisches Fiepen auf dem Ohr, das ist aber wieder weggegangen. Das habe ich schon ein paar Monate gehabt. Also wahrscheinlich waren das schon immer diese Anklopfer, so hallo, bisschen weniger, bisschen mehr auf dich achten, bisschen mehr Flow-Zeit, bisschen weniger Zeitstress, genau. Aber das ist halt so, ja, halt total schwierig, finde ich, gerade als Mama in diesem Hamsterrad, dann zu sagen, ach ja, dann nehme ich mich doch jetzt wirklich mal bewusst raus, ne?
Ist auch genau. So schwierig.
Zumal die Sachen,
dass dir das passiert ist.
Ja, danke. Die Sachen, die mir halt Spaß machen, weißt du, die will ich halt ja eigentlich auch gar nicht zurückfahren, weil das sind ja die Sachen, die mir gut tun.
Ja.
Nur je mehr ich Dinge mache, die mir dann gut tun, also mir dafür Zeit einräume, desto mehr muss ich dann wieder in diese Aufsammelphase danach gehen, ne? Das ist so das Ding.
Du hattest aber, also das ist jetzt echt, finde ich, schwierig, von dem blöden Thema in ein sehr gutes Thema zu bringen und dann mit weniger Maschen zu koppeln. Und du hattest einen richtig tollen beruflichen Höhepunkt.
Ja.
Kurz, genau, ich weiß bisher nur, du hast eine Fortbildung gegeben, live, also nicht nur online. Ich bin großen Auftraggeber und mehr weiß ich noch nicht. Und ich bin sehr gespannt.
Ja, genau. Ja, das hat sich über Instagram ergeben und da bin ich total dankbar. Und da sieht man, wie cool das so eine Community ist, ne, die so einen aufmerksam verfolgt. Da ist eine Sozialarbeiterin dabei, die mich empfohlen hat für die offene Kinder- und Jugendarbeit in Duisburg. Die bilden sich irgendwie zweimal im Jahr fort und machen auch so ein Treffen und es gibt immer einen Fachvortrag und dann danach noch ganz viel Austausch und man guckt, dass man das, was man da gelernt hat, eben auch irgendwie auf die verschiedenen Einrichtungen überträgt. Und das sind 16 Einrichtungen, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Und die haben eben jeweils ihre Mitarbeiter dahin geschickt. Also es waren so ungefähr 60 Leute. Und das war für mich halt voll spannend, weil ich habe zwar schon oft über das Thema referiert und kenne natürlich irgendwie auch den Austausch und das Moderieren, aber was halt jetzt neu für mich war, dass die Menschen, die da saßen, die meisten davon ja nicht wussten, wer ich bin, was ich mache und was mein Thema ist. Also die sind quasi dahin gebeten worden von ihrem Arbeitgeber sozusagen. Ja. Und ja, waren quasi vielleicht noch nie mit dem Thema in Berührung gekommen. Und normalerweise habe ich ja Leute, die quasi sagen, hey, das ist genau mein Thema, ich buche jetzt einen Kurs bei dir, ne? Oder ich will irgendwie Coaching machen oder in eine Gruppenbegleitung rein oder so. Und das war jetzt neu, weshalb ich natürlich da auf jeden Fall vorher so dachte, wow, ist jetzt irgendwie ein neues Hindernis, was ich überspringen darf. Aber es hat unfassbar viel Spaß gemacht.
Also war das ein Raum, alle auf einer Ebene, du standst vorne am Mikro oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, ja, es gab eine Bühne, aber ich stand nicht auf der Bühne. Also ich hatte eine PowerPoint, die ich da reingeschmissen habe und habe das auch versucht, so spannend und interaktiv wie möglich zu gestalten. Aber die saßen halt natürlich in Reihen da, ja, wie so ein Vortrag halt. Wie so ein Uni-Seminar, nur ohne Tische.
Und wie gesagt, Kinder- und Jugendtherapie heißt das?
Nee, offene Kinder- und Jugendarbeit.
Arbeit.
Also das sind Häuser. Genau, Sozialarbeiter. Und das sind offene Häuser, wo jeder kommen und gehen darf. Ich glaube 6 bis 26 oder so dürfen die Kinder und Jugendlichen da reingehen und da irgendwie den Alltag mit verbringen nach der Schule. Ich glaube, es gibt auch irgendwie eine Mahlzeit. Also in Duisburg gibt es auch viele Brennpunkte. Ich denke, dass da auch viele Sozialschwache, oder das habe ich auch so rausgehört, dass da viele sozialschwache Kinder eben auch kommen, die vielleicht auch mittags sonst ja keine Mahlzeit haben und da auch einfach ja Gemeinschaft suchen. Und da sind eben die Sozialarbeiter, die sich ja mit denen beschäftigen, für die da sind und da eben einfach auch Räume zur Verfügung stellen, im wahrsten Sinne. Und
dann hast du aber über ADHS bei Erwachsenen geredet oder was
war das? Nee, genau. Ich habe also grundsätzlich habe ich einfach, das Hauptthema war, deren Thema ist Inklusion und mein Hauptthema war dann eben Neurodiversität, also diese Neurodiversität in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Und ich habe auch bewusst Neurodiversität und nicht Neurodivergenz drüber geschrieben, dass einfach klar ist, Vielfalt der Gehirne, dass wir darüber eben sprechen.
Für Leute, die den Unterschied nicht kennen, was der Unterschied ist.
Genau, also Neurodiversität, wie der Name schon sagt, das ist die Perspektive, die drauf schaut und sagt, hey, es gibt ganz viel Unterschiedliches. Ne? Also wir sind divers, unsere Gesellschaft ist divers, unsere Gehirne sind divers. Es gibt ganz viele verschiedene und
also die Summe inklusive der Neurotypischen.
Genau. Genau, also neurotypische und neurodivergente Gehirn sozusagen, alles, was es so gibt in diesem ganzen Spektrum. Und habe natürlich dann in dem Vortrag auch erklärt, wo ist denn der Unterschied und warum ist das überhaupt wichtig, dass wir die Begriffe beide kennen. Ne? Also warum ist das wichtig, über Neurodiversität zu sprechen und gleichzeitig zu sagen, hey, es gibt aber neurodivergente Gehirne, für die ist dieses System, in dem wir uns bewegen, nicht gemacht. Ne? Und das war ein mega cooler Tag. Ich war natürlich am Ende platt wie sonst was, weil ich einfach nonstop gesprochen habe. Aber die hingen mir förmlich an den Lippen, kann man sagen. Die haben so viele Fragen gestellt. Ich habe den Vortrag so gestaltet, dass einfach ständig irgendwie so ein Miteinander entsteht. Ne?
Wie schön.
Und was halt da quasi mein Joker ist, ist natürlich, dass ich da nicht nur als Expertin stehe, sondern dass ich halt selbst Spätdiagnostizierte bin und dass ich auch noch Mama bin. Das heißt, ich weiß auch, wie es ist, einmal diese Mama-Rolle ausführen zu müssen, wenn du neurodivergent bist und gleichzeitig eben auch Kinder zu begleiten, die höchstwahrscheinlich nicht neurotypisch ticken. Ne? Mhm. Und konnte halt auch aus meiner Kindheit und Jugend ein bisschen was erzählen. Und das war auch das Feedback, was da eben zurückkam, dass es das eigentlich ausgemacht hat, dass ich auch aus der Perspektive eines Mädchens erzählen konnte, zum Beispiel, die halt übersehen wurde. Ne?
Ja. Was waren deren Hauptfragen so?
Boah, also alles, was du dir vorstellen kannst. Also wir haben über Medikamente gesprochen, wir haben darüber gesprochen, wie sich das zeigt. Ich erkläre das mal mit diesem Farbspektrum, ne? Also Neurodivergenz als großes Farbspektrum und dass eben da so viele Farben drauf sind und jeder irgendwie, der in dieses Spektrum fällt, halt seine eigene persönliche Farbe hat. Das heißt, man kann nicht sagen, hey, du bist genau das und das sind alles deine Merkmale, sondern ja, man kann sich in vielem wiederfinden, aber es ist total wichtig zu sehen, was da alles zugehört. Ne? Und hatte auf einer Folie eben, hatte ich ganz viele Begriffe drauf geschrieben, die irgendwie mit diesem neurodivergenten Spektrum zusammenhängen. Und habe das einfach mal so auf die wirken lassen, was das eigentlich alles, also wie viele Sachen damit zusammenhängen können, ne? So. Und habe die dann eben auswählen lassen oder sagen, ich habe gesagt, an welchen Begriffen bleibt ihr hängen, über was sollen wir sprechen, ne? Weil das natürlich den Rahmen gesprengt hätte, über alles zu sprechen. Und da, allein da, die Fragen waren einfach super spannend, ne? Also wir haben über Hypermobilität gesprochen, wir haben über natürlich Reizüberflutung gesprochen, wir haben darüber gesprochen, was es heißt, diese Zurückweisungsempfindlichkeit zu spüren, über Kritik annehmen können, über, klar, auch Dopaminhaushalt, ne, Neurotransmitter, was überhaupt da im Gehirn vor sich geht, warum es manchen Kindern schwerfällt.
Ja, wie so ein
einmal volle Möhre mit 100 Sachen irgendwie
durch. Ja, ich bin auch gestartet mit, wenn ich zu schnell bin, wenn euch irgendwas, ne, wenn ihr nicht mitkommt, dann bremst mich aus, aber die waren halt komplett an, alle. Das war ultra cool. Die sind so mitgegangen und ganz viele, das hat sich dann natürlich auch so im Laufe des Tages herausgestellt, haben halt ein persönliches Interesse natürlich irgendwie auch gehabt und haben dann auch immer, wenn ich eigentlich Pause gehabt hätte, haben sie so mich schnell so auf die Seite geholt. Ne? Das war halt eigentlich das, ja, vielleicht das Beste an dem Tag da für mich, ne? Dass die auch so, die haben dann gesagt, oh, meine Tochter zum Beispiel, die hat schon ewig, sagt die mir, hier, ich sehe mich da so drin wieder und du doch auch, Mama, ne? Und kann die sich mal bei dir melden, ne? Also so ganz viel, mir ist es wie Schuppen von den Augen gefallen, haben manche gesagt, ne? Hm. Aber auch welche, die schon lange wissen, dass sie da im Spektrum sind und auch einfach strugglen und nicht wissen, ob sie jetzt diese Diagnostik angehen oder längst diagnostiziert sind und nicht wissen, ob es sich lohnt, dann irgendwie vielleicht im Nachhinein noch, ja, sich, ja, diesen Nachteilsausgleich zu holen oder, ne. Also, dass da einfach ganz viel, ganz, ganz viele Fragen, im Grunde auch diese Fragen waren einfach ein riesiges Spektrum.
Ja.
Aber es war total für mich wirklich eine mega grüne Ampel auf meinem Weg, weil das ist voll das, was ich machen möchte, ne? Also natürlich nicht immer das Gleiche, aber dieses Haltung überhaupt erstmal, also um Haltung zu entwickeln, brauchst du einfach Wissen, ne? Und ja, wenn dieses Wissen einfach mehr in die Welt geht, was alles zur Neurodivergenz dazu gehört, dann kann man überhaupt erstmal statt Meinung eine Haltung entwickeln, ja, und sagen, hey, es gibt, ne, es ist nicht immer, der, sag ich mal, das Kind, was sich anpassen muss, sondern ganz oft liegt es einfach an diesem System, ne?
Ja.
Oder auch innerhalb dieser Teams, die da natürlich als Teams auch aufgetreten sind, weil die ja dann von diesen einzelnen Häusern kamen. Auch da, dass sie dann so bemerkt haben, ja, manche Sachen fallen mir schwer und die kann jemand anders besser, ne? Und dass auch diese Dynamiken im Team quasi neurodivergenzfreundlicher sein müssten, ne? Das ist denen dann auch so klar geworden. Das war voll spannend und richtig schön.
Wohl dann ein Eindruck, wie viel Prozent der Menschen da unter die neurodivergente Sparte fallen.
Ja, ich kann dir jetzt, also ich bin immer schlecht mit Zahlen. Just my colleague könnte ich mal hier reinschmeißen. Genau. Sehr, sehr viele. Also alle hatten entweder ein großes Ausrufezeichen oder ein Fragezeichen über dem Kopf. Aber dass die, sag ich mal, die Anzahl der Menschen, die sich so einen Beruf aussuchen, ne, wo man viel Empathie mitbringt, wo man ein großes, starkes Warum braucht, wo man sich für Gerechtigkeit einsetzt und so weiter. Das sind eigentlich ja, also es ist ja ein prädestinierter Job für neurodivergente Menschen. Plus, es ist natürlich auch ein Job, wo man schnell in so ein depressives oder, sag ich mal, Burnout oder sowas reinrutschen kann, wenn man eben innerhalb des Systems nicht seine Stärken ausleben kann, ne? Ja. Und das war auch der Konsens, der da halt immer wieder so rausgearbeitet wurde, dass es einfach so schade ist, wie viel in Deutschland gerade diese ganzen bürokratischen Hürden, die da gesteckt werden, immer noch mehr und wie weit man sich davon entfernt, was man eigentlich ursprünglich mit seiner Gabe da machen wollte, ne? Und warum man gesagt hat, hey, ich will mich für Kinder und Jugendliche einsetzen, ne?
Das ist genau mein Stichwort.
Let's go.
Ich habe dir nämlich was mitgebracht. Und das passt da total gut zu. Und zwar ist es innerhalb von meiner Coaching-Ausbildung empfohlen worden. Und das Buch heißt das Peter-Prinzip oder die Hierarchie der Unfähigen.
Das ist schon alt.
Und warte, das ist von 2001. Und die Theorie des Autors ist, dass jeder in diesem System aufsteigt, bis er den Job nicht mehr erfüllen kann.
Mhm.
Und die Beispiele, die er darin aber nennt, die finde ich ultra spannend für Leute, die sich unter dem ADHS-Schirm so bewegen, denn ich finde ganz viele dieser und also vielleicht sogar auch mit autistischen Symptomen, ganz viele dieser Karrieren, die er da beispielhaft erklärt, die daraus können wir was lernen und vielleicht auch das so ein bisschen aufbrechen. Ich nenne dir mal zwei Beispiele und dann bin ich sehr gespannt auf deine Reaktion. Also, wir haben hier als Beispiel einen Lehrling in einer Autoreparaturwerkstatt, der super schnell war, ein ungewöhnliches Geschick besaß, versteckte Fehlerquellen zu entdecken, wahnsinnige Geduld bei der Beseitigung hatte und dann zum Leiter der Reparaturwerkstatt wurde. Jetzt aber erwies sich sein Interesse für mechanische Geräte und sein Hang zum Perfektionismus als Schwäche. Er kümmerte sich selbst um jede Reparatur, die ihn interessierte.
Ja.
Ohne Rücksicht darauf, ob die Werkstatt mit Arbeit überhäuft war. Er sagte sich dann, wir werden es schon irgendwie schaffen. Fummelte irgendwo ständig rum. Und eigentlich lag er immer unter einem Auto. Man hat die Arbeit eigentlich schon.
Besser selber machen, ne? Genau.
Ja. Und er konnte sich nicht vorstellen, dass seinem Durchschnittskunden diese Perfektion gleichgültig war, sondern dass ihm Pünktlichkeit wichtiger war. Und ihm konnte es auch nicht verstehen, dass seine Leute, dass das der Lohn wichtiger war, als wie dieser Motor jetzt wieder zu heile gemacht wird. Deshalb kam er weder mit den Kunden noch mit den Untergebenen zurecht. Er war ein fähiger Mechaniker und wurde zu einem unfähigen Werkstattleiter. So. Zwei. Generale Militär, herzliche, unkonventionelle Art, urwüchsige Reden, eine gegebene Verachtung für kleinliche Anordnung und ein großer persönlicher Mut machten ihn zum Idol seiner Männer und er führte sie zu vielen Siegen. Als er dann zum Feldmarschall befördert wurde, hatte er es nicht mehr mit einfachen Soldaten, sondern mit Politikern zu tun und wollte sich dem erforderlichen Protokoll nicht anpassen. Die üblichen Höflichkeitsregeln gingen ihm nicht von der Zunge. Er stritt sich mit den Würdenträgern und wurde schließlich der Position enthoben.
So. Mhm. Ja, krass.
Und ich dachte, das passt. Also, das sind völlig erfundene Beispiele, die für diesen Autor halt das, der Beweis dafür sind, dass die Leute bis zu dem der Ebene aufsteigen, auf der sie nicht mehr funktionieren. Mhm. Ich finde aber, das erinnert mich so sehr an auch Gespräche mit Coaches, wo es um Ungerechtigkeit, Empfinden und dann Widerstand im System, Anecken durch Direktheit und so geht.
Hierarchie.
Ja, genau.
Mhm.
Und ich finde das so spannend, weil ich denke, wenn uns diese Mechanismen bewusst sind, dann haben wir eine Chance, eine Haltung. Und wenn wir ganz gut sind und ganz viel üben, ja, da halt eine positive Art von Masking zu entwickeln, um diesen Fallen, die uns zum Straucheln bringen, zu entgehen. Denn es gibt so viel Potenzial unter den Unsrigen, das nicht in Positionen kommt, die eigentlich passen würden. Und das liegt, finde ich, ganz häufig an genau solchen Dingen. Was denkst du darüber?
Boah, ich finde es also super spannend und ich musste jetzt auch lachen bei den Beispielen, weil es halt irgendwie ganz offensichtlich ist. Ich denke, dass vor allem, also ich finde es total schwierig, ja, ich stimme dir zu, aber ich finde es total schwierig, das bei sich selber dann zu sehen, weil wir halt so leistungsgesellschaftsgeprägt sind, dass immer, wenn jemand gut ist, man denkt immer so, was kommt denn als nächstes, ne? Was kommt als nächstes? Statt halt dabei zu bleiben, was man halt richtig gut kann und wo man für gefeiert wird, sag ich jetzt mal, ne? So wie dieser General im Militär oder dieser Lehrling wahrscheinlich, also der, wo man sagt, boah, das, der ist genau richtig da. Und ich frage mich dann immer, oder ich frage mich jetzt, warum wir Dinge da nicht so belassen können. Ich glaube, es ist auch, wahrscheinlich liegt es ja auch mit daran, dass man von außen so suggeriert bekommt, was kommt als nächstes, ne?
Also du stellst generell die Treppe der Hierarchie und den Ehrgeiz, die zu erklimmen, in Frage.
Ja, total.
Das ist auch eine Möglichkeit.
Also, wir sind, ja, da sind wir halt auch bei dem, was ist Arbeit wert, ne? Es ist einfach vielleicht, also das ist jetzt eine mega Gesellschaftskritik und sehr philosophisch, aber es ist einfach Quatsch, etwas anders zu bezahlen, nur weil die Position in der Hierarchie dann so anders ist, wenn die Arbeit aber mit dem gleichen Herzblut gemacht wird, ne? mit dem gleichen Verantwortungsbewusstsein. Das ist halt so krass. Das ist einfach ungerecht in so vielen Berufen ja in unserer Gesellschaft, ne? Wenn wir jetzt Krankenpfleger nehmen oder...
Wir sind ja nun mal in diesem System, ne? Das können wir ja leider nicht sofort ändern.
Nee, deshalb sage ich, das wird sehr philosophisch und gesellschaftlich.
Und ein jeder Mensch hat ja schon, sucht ja auf irgendeine Art Erfolg, ob es jetzt der Erfolg ist, ja, du bist super gut im Maschinenreparieren oder der Erfolg ist, den ich auf dem Konto oder sonst wo sehe. Und ich glaube, dass es ganz viel Frustration und Verzweiflung eben unter Menschen gibt, die halt nicht mit ihren Interessen und Fähigkeiten überhaupt an dem Platz gesehen werden. Also ich kann ja ein Beispiel nennen von zwei Großeltern. Einmal mein eigener Großvater, der Schreiner war, sich ständig vermessen hat und so wie ich glaube und ich glaube ein Teil seiner Kinder auch, sich nicht wirklich gesehen fühlte im Beruf, weil er halt, na, das ist natürlich scheiße, ne, wenn ich als Schreiner vermisst, wir hatten immer ganz viele Möbelstücke in der Familie, die nicht passten so und die er dann selber behalten hat. Und ich hatte letztens ein Coaching-Gespräch, wo diejenige von ihrem Vater erzählt hat, der einen Beruf, also ich will es jetzt nicht so konkret machen, einen Beruf, für den man studieren musste, in einem technischen Bereich hatte und der sehr gestruggelt hat und in ihrer Erinnerung und dem jetzigen Wissen war das halt ja viel zu viele Stunden, weil tagsüber Ablenkung, nachts dann konzentriertes Arbeiten und je älter der Mensch wurde, desto mehr Konflikte mit Vorgesetzten. Und in diesen Jahren, also keine Ahnung, 60er bis 90er, nee, 90er glaube ich noch nicht mal, 80er, hattest du halt relativ sichere Arbeitsplätze. Sie meinte, wenn er nicht in die Gewerkschaft gewechselt wäre, hätte er seinen Job verloren. Das heißt schon was für diese Jahrzehnte. Ich denke an solche Biografien, die jetzt abgewandelt natürlich auch in unserer heutigen Zeit stattfinden, dass Leute halt ihr Potenzial nicht ausleben können.
Ja. Und wie traurig. Da müssen wir was
sagen. Genau. Und ich glaube, es liegt halt auch ganz viel an diesen Beispielgeschichten, die ich da gerade genannt habe. Und dass allein dieses Bewusstsein darüber, wo konventionelle Grenzen oder unausgesprochene Gesetze im Beruf verletzt werden, kann total helfen, dass man nicht immer wieder in solche Fallen tappt. Das Beispiel kann ich jetzt nicht konkreter nennen, weil das ein aktuelles Coaching-Beispiel ist.
Ja.
Aber auch dann die totale Verzweiflung darüber, dass in einem Konflikt ja, Kollegen nicht beiseite standen, das macht richtig was mit Menschen. Das enttäuscht Menschen so sehr, wenn sie nicht beruflich gesehen werden. Und ich glaube, die erste Hilfe ist, die Dynamiken dahinter zu verstehen.
Die eigenen, meinst du? Also bei sich.
Die gesellschaftlichen und die eigenen.
Ja. Ja, Wissen ist Macht, ne? Fände ich wirklich. Also Wissen macht, also allein das Wissen darüber, dass wie so unterschiedlich sind und dass auch erstmal in Ordnung ist, dass wir nicht alle alles können, ne? Und dass man Dinge outsourcen kann. Du hast damals schon gesagt, ich muss Dinge outsourcen. Das weiß ich nur. Da habe ich immer gedacht, Wahnsinn, dass du dich so traust, ganz viel auch abzugeben, als wir früher zusammengearbeitet haben. Das hat mich voll beeindruckt. Aber das ist, glaube ich, der Weg, den wir wählen müssen, wenn wir etwas gut können und diese Gabe nicht verschwenden wollen, ne? Oder über von anderen Sachen so übergraben lassen wollen.
Ich finde, das ist immer noch ein Struggle, weil ganz viele, also auch jetzt für mich persönlich, ganz viele gesellschaftliche Annahmen, dass man Sachen am besten so und so macht, passen halt nicht. Also jetzt in deinem Beispiel, ne, wir haben ja eine Pferde-Community aufgebaut mit Wissen und Meetings und sowas alles. Und am Anfang, also eine generelle Wahrheit ist ja, wenn du irgendwas frisch selbstständig machst, mach so viel wie möglich halt selber, damit es nicht kostet und du deine Kosten im Griff hast. Mhm. Aber wenn ich einfach weiß, dass ich, keine Ahnung, repetitive Tätigkeiten nicht kann und die dann aufschiebe und das dann einfach nicht stattfindet, dann muss ich halt überlegen, wie ich das anders hinbekommen kann. Aber da ist echt immer erst so, stimmt diese gesellschaftliche Annahme auch für mich? Wie könnte es anders sein und es dann anders machen? Und das ist halt wie jedes Mal neu irgendwie was erfinden. Das ist auch echt schwierig. Und mir passiert das auch heute noch, dass ja gesellschaftliche Annahmen so eine Selbstverständlichkeit sind, die im Raum stehen, dass ja erstmal das Bewusstsein passt, das für mich da sein muss. Und dann über die Alternativen und vielleicht auch die Widerstände, also allein schon im persönlichen Umfeld, ne? Also wenn du mit Menschen umgeben bist, die ein anderes Gehirn haben, die finden das für mich wahnsinnig manchmal. Das ist ein logischer
Sinn. Ja, und für dich ist alles klar. Das ist doch völlig offensichtlich.
Ja.
Ja, total. Und ich finde, es braucht auch immer irgendwie überhaupt die Kapazität innezuhalten, zu reflektieren, nachzudenken. Passt das gerade doch für mich? Ist das gerade zu viel? Gehe ich über Grenzen, ne? Über Fremde oder über meine oder über alle? Wie auch immer. Ja, ich erlebe das voll oft auf Social Media, dass Menschen tolle Gaben haben und eigentlich damit ganz viele begeistern könnten, aber Social Media quasi ja der Job ist, den man dann zusätzlich macht,
ja,
um, sag ich mal, die richtigen Leute zu erreichen, die du mit deiner eigentlichen Kunst oder Tätigkeit oder Dienstleistung, wie auch immer, die willst du erreichen. Dadurch musst du quasi noch etwas lernen oder performen, obwohl es dir vielleicht überhaupt nicht liegt oder keinen Spaß macht. Das finde ich halt gerade in unserer Zeit gerade voll, ja, offensichtlich, wie oft das passiert. Und das macht einem dann das eigentliche, die eigentliche Talent, ja, die eigene Eigenschaft, die man gut kann, das macht einem das dann manchmal madig, ne, weil man irgendwie dann frustriert ist, dass man in dieser Leistungsgesellschaft, wo man ständig neue Sachen raushauen muss, da ja nicht so, nicht mehr hinterherkommt, sag ich mal.
Mhm. Mir fällt dazu dann direkt das Umkehrding ein, dass es so viele Influencer mit ADHS gibt, weil halt ja, dieses schnell raus und du kriegst sofort irgendwie eine Rückmeldung und sofort Dopamin halt. Das ist halt einer der optimalsten Jobs, ne, für Leute.
Ja, solange bis der Leistungsdruck so hoch wird, ne? Also auch da, wie viele geteilt haben, sie haben irgendwie haben immer überlegt, mit Instagram wieder aufzuhören,
ja,
weil der Leistungsdruck so krass ist. Und in dem Moment, wo du natürlich ganz viele Auftraggeber hast, viele Verträge geschlossen hast, dass du für irgendwas werben musst und so weiter, dann bist du plötzlich eben nicht mehr der superfreie kreative, ja, Schaffer, sondern du bist plötzlich, musst du die ganze Zeit eine Dienstleistung erbringen. Und das macht dann wiederum natürlich keine Freude, wenn du eigentlich so ein Gehirn hast, ne?
Ja, und vielleicht,
dass du sprudeln
musst, dass dann ständig über,
genau,
abwesende Chefin oder abwesende Chef,
ja,
lagt, weil,
genau,
er voll in seinem eigenen Film wieder steckt und
voll
Informationen detailreich irgendwie geteilt hat.
Ja, ja, oder hoher Perfektionismus, dann willst du deine DMs selber beantworten, dann hast du ganz viele tausende Follower, ganz viele Anfragen, dann Angst vor Zurückweisung, also Bewertung und so weiter. Das ist halt krass im Internet, das ist ja ein Heilfischbecken. Für eben auch die negativen Seiten, die mit denen viele strugglen, ne, wenn die ein ADHS-Gehirn haben.
Ja, was mich an Joana erinnert. Wie heißt nochmal der offizielle Kanal? Ich weiß,
oder nicht oder doch?
Nee, das ist doch der alte. Joanas Lichtpoesie ist
ja das, ne?
Mhm. Weil ich finde das so schön, dass sie, also sie ist ja eine Rieseninfluencerin, die eben auch Firmen aufgebaut hatte, das ist gecrashed und dass sie jetzt wirklich einmal die Woche in einem Dachdeckerbetrieb arbeitet, das finde ich so super, weil ich so nachvollziehen kann, etwas einfach stumpf, also es ist überhaupt nicht stumpf, aber etwas zu tun, was du sehen kannst.
Mit den Händen.
Mit,
ja,
deinen Händen.
Ja.
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 Und ich glaube, da steckt auch ein Schlüssel drin, auf jeden Fall für viele, dass wir eine Balance brauchen, was wir mit dem Kopf machen, was wir mit den Händen machen und gleichzeitig die innere, ja, Verbindung dazu, also so ein, muss auch Herzensprojekt und Intuit also sein.
Hm? Ja, und wir suchen halt immer nach dem Warum, ne?
Das auch. Und das ist auch echt so schön.
Ja, das ist auch echt schön, genau. Vor allem, wenn man in diesem Hoch, in diesem kreativen Schaffensding ist, ne? Aber ich finde, das kann einem eben auch mal auf die Füße fallen, wenn man das Warum nicht sieht, weil man so viel abarbeitet. Ich finde, das ist echt total abhängig davon, wo du dich gerade mit deinem Nervensystem befindest. Absolut. Und wie fremdbestimmt du gerade bist oder wie selbstbestimmt du dein Leben lebst.
Absolut. Aber ich finde, Nervensystem ist so ein, das ist so ein Riesenthema, dazu müssen wir eine eigene Folge machen.
Auf jeden Fall.
Das war abgedreht. Ich kann das jetzt vornehmen. Mal gucken, ob wir spontan dann immer noch Lust dazu haben.
Okay.
Das riesigste Thema, was so übersehen wird, bis es so richtig heftig anklopft.
Ja, absolut. Und da, Stichwort Nervensystem, müssen wir auch über Masking sprechen.
Okay.
Da habe ich auch noch ganz viel zu erzählen. Aber ich glaube, wir belassen es für heute. Cool. Danke für deine
Aufmerksamkeit.
Ja, Lito.